Herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah. Mein heutiger Gast ist der René Penzelin und er unterstützt Unternehmer, Inhaber, Geschäftsführer und Führungsteam in Sachen Führung. Also klar, wir reden heute wieder über das Thema Führung, aber heute ganz speziell auf das Thema Führungsarchitektur und über die 7 Dimensionen dazu. Wir reden nicht über Kultur, wir reden nicht über Haltung, sondern bewusst heute über Struktur, also eine andere Ebene. Bleibt dran.
Hier ist der Mittelstand hautnah Podcast. Echte Gespräche, klare Perspektiven, relevante Impulse. Christian Rahn trifft Menschen, die den Mittelstand lieben und ihn jeden Tag bewegen.
René, herzlich willkommen.
Hallo
Christian. Führungsarchitektur ist heute unser Thema. Wir wollen ja bewusst uns darauf beschränken. Der Einstieg dazu ist eigentlich, dass wir sagen, manchmal merken Leute, irgendwas läuft in der Führung nicht mehr. Aber sie haben eigentlich nichts an ihrem Verhalten verändert. Auf diese Dinge wollen wir eingehen. Aber zunächst, weswegen sprichst du denn so gerne über Führungsarchitektur?
Also erstmal schön, dass ich da sein darf für die Einladung. Vielen Dank, Christian. Also im Grunde sage ich mal, es gibt zwei Dinge, die mich antreiben, auch in meiner Arbeit. Und der erste Punkt ist, dass ich selbst mit 27 Jahren Verkaufsleiter wurde, also relativ jung Führungskraft wurde. Und rückblickend muss ich sagen, ziemlich lost, also stellenweise hilflos, wie ich agieren sollte. Ich hatte plötzlich 10 Mitarbeiter, die ich führen sollte, manche so alt wie mein Vater damals. Und ich bin dann trotzdem später auch Geschäftsführer geworden, war 10 Jahre auf Konzernebene tätig. Also mich begleitet das Thema Führung seitdem, also seit jungen Jahren. Gleichzeitig immer wieder auch die Frage, wie kann es sein, dass man als Tischler zum Beispiel 3 Jahre Ausbildung macht, dann ein Gesellenjahr anschließt, um einfach sein Können zu beweisen, sein Können zu erweitern sozusagen, aber man irgendwie fast selbstverständlich Führungskraft wird. Ne? Und ich sage mal so, es gibt ja 2 große Wege. Entweder man macht sich selbstständig, stellt dann Mitarbeiter ein und wird dann eben Führungskraft, ohne es wirklich gelernt zu haben. Oder ganz typisch, glaube, kennst du genauso, man ist eine gute Fachkraft im Unternehmen, wird dann befördert zur Führungskraft, hat plötzlich ein gänzlich anderes Aufgabengebiet und irgendwie setzt man voraus, dass man intuitiv eben diese Führung da übernimmt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo viele scheitern, wo ich auch, sage ich mal, in meiner Praxis sehr viele Menschen erlebe, die vorher eine tolle Fachkraft waren, Experte auf ihrem Gebiet, dann zur Führungskraft beordert wurden und plötzlich todunglücklich waren. Ja, und das treibt mich also wirklich um, das Thema Führung. Wie können wir das Thema Führung lehren und lernen? Und und der zweite Punkt, der mich tatsächlich umtreibt in diesem Zusammenhang, ist, dass ich seit vielen Jahren auch auf Geschäftsführerebene und Führungskräfteebene Kommunikationstrainings und Verhaltenstrainings durchführe und oftmals rausgegangen bin. Natürlich gab es eine kleine Veränderung, aber irgendwie nach 3 Wochen hat man das Gefühl gehabt, wups, das System ist wieder in die alten Muster zurückgekehrt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass oftmals eben an Symptomen oder dass ich da auch an Symptomen gearbeitet habe, statt an der Wurzel, am System sozusagen. Und daraus ist im Grunde die Führungsarchitektur entstanden.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Also klingt so ein bisschen nach so einem Jojo-Effekt, wie man es vielleicht von Diäten kennt. Hm. 4 Wochen lang geht's gut und dann fällt man wieder dem Kühlschrank zum Opfer. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg, um das vielleicht auch ganz deutlich mal zu machen für unsere Hörer. Was ist so ein typischer Moment, bei dem Geschäftsführer zum Beispiel bei dir anrufen und sagen, Mensch, Herr Penzelin, ich brauche mal Ihre Unterstützung, bei mir in der Führung läuft irgendetwas nicht?
Ja, also ich sage mal, das ganze Thema, wenn Führung kippt oder wenn Führung brüchig wird, das deutet sich eigentlich sehr zart an und oftmals bekommt man das gar nicht mit, weil da viele Dinge sind, die sind selbstverständlich, also wie Entscheidungen werden vertagt, ne? Wird 3-4 Mal darüber gesprochen oder ich sag mal Autoritäten oder Rollen werden umgangen und so weiter. Die Geschäftsführer, Unternehmer kommen dann meist, wenn es wirklich brennt, also wenn der Kittel brennt sozusagen, wenn es wirklich wehtut und so ganz typisch ist einfach wirklich, wenn dann offene Konflikte ausbrechen oder wenn man wirklich merkt, hey, mir entgleitet das gerade so ein bisschen, das ist meist dann der Moment, aber ich glaube, da kann man viel, viel eher schon anpacken und intervenieren an der Stelle.
Jetzt ist es ja, wenn man so durch LinkedIn scrollt zum Beispiel, liest man ja, Führungskräfte müssen Haltung zeigen und so weiter. Das ist ja auch alles richtig, aber das eine ist eben das Handwerk, ja, und das andere sind da auch diese Wertematrix, diese Haltung, dieses Mindset, das man an den Tag legen muss. Ja. Wir wollen jetzt ja heute eingehen auf die Struktur, ja. Und da hast du ja die 7 Dimensionen der Führungsarchitektur entwickelt oder daraus die Führungsarchitektur gestaltet. Ja. Magst du vielleicht da mal kurz auf dieses Modell eingehen?
Ja, also im Grunde, sage ich mal, ist es so, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Kommunikationstrainings, Verhaltenstrainings sind wunderbar, aber sie behandeln oftmals die Symptome. Beispiel, ich werde gerufen, weil es einen Konflikt gibt zwischen 2 Führungskräften als Beispiel. Ja? Und da sagt man natürlich schnell, oh, da braucht es ein Kommunikationstraining. Oder wenn es schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dann müssen wir einen Mediator finden und so weiter. Und das kann durchaus auch kurzfristig helfen. Aber es ist oftmals klar, es ist nicht sozusagen die Wurzel beseitigt worden. Das heißt, vielleicht ist dieser Konflikt ja entstanden, weil Verantwortungsräume oder Entscheidungsräume sich überschnitten haben, weil einer dachte, ich habe die Verantwortung und der andere dachte, ich habe die Verantwortung oder der eine dachte, ich habe die Entscheidung und so weiter. Und daraus entwickeln sich Konflikte. Und wenn man das System, und das ist im Grunde, sage ich mal, sehr nüchtern erstmal, wenn man das System geklärt hat, dann entschärft das schon ganz viele Dinge im Alltag. Ne? Also zum Beispiel Entscheidungen, die immer wieder beim Geschäftsführer landen oder eben solche Konflikte. Das ist die Führungsarchitektur und das sind 7 Dimensionen und wenn ich es jetzt mal so aufzähle, das ist die erste, ist die Identität, also in welcher Rolle bin ich eigentlich? Ganz typisch ist, dass Menschen kommen und sagen, Mensch, ach, ich bin ehemals Kollege gewesen, jetzt bin ich Vorgesetzter, also da gibt's schon einen Identitätskonflikt, ne? Was bin ich jetzt? Bin ich jetzt Vorgesetzter, Geschäftsführer oder bin ich jetzt noch Kollege? Das sind 2 unterschiedliche Rollen. Dann die 2. Dimension, ganz klar zu klären, was ist die Aufgabe in meiner Rolle? Welche Verantwortung habe ich? Welche Entscheidung habe ich? Welche Konsequenzen muss ich treffen in meiner Arbeit? Und das ist oftmals sehr diffus. Und genau dadurch entstehen viele Unklarheiten im Alltag. Und der 3. Punkt ist dann einfach, welche Entscheidungsräume habe ich? Nutze ich meine Entscheidungsräume oder fülle ich sie nicht aus? Verantwortungsbereich. Das ist eine weitere Dimension und dann kommt eben auch Grenzen setzen. Ganz typischer Fall ist ganz oft, also als Beispiel, ein Mitarbeiter geht direkt zum Geschäftsführer statt zum Teamleiter. Das ist eine Grenzverletzung, weil da werden Autoritäten umgangen und das System lernt, aha, wenn ich ein Problem habe, zupp, gehe ich einen kleinen Umweg zum Geschäftsführer, der klärt das dann und der wundert sich gleichzeitig, dass er immer wieder alles auf dem Tisch hat. Mhm. Ja, und das sind so ganz erstmal ganz nüchterne Dinge, die wir abklären und schauen, wo hakt es da eigentlich? Und noch ein Wort, eine Dimension ist der Systembeitrag und da geht es auch um dieses Silo-Denken, also gerade in größeren Unternehmen, wo dann so sich die Abteilung sozusagen abkapseln, wo plötzlich Marketing und Vertrieb 2 unterschiedliche Abteilungen sind und der Systembeitrag klärt eigentlich, welchen Beitrag habe ich für das große Ganze. Und das sind erstmal ganz nüchterne Kategorien, die wir da abklopfen. Es hört sich erstmal sehr nüchtern an, aber hat natürlich sehr viel mit dem Menschen zu tun.
Das ist ein wunderbares Beispiel, was du gibst. Gerade Vertrieb und Marketing ist, glaube ich, etwas, alle, die in Vertrieb und Marketing tätig sind, merken das tatsächlich. Stichwort große Leitmesse. Wer hat hier den Lead? Marketing beansprucht den für sich, Vertrieb beansprucht den für sich und der CEO klärt es meist nicht. Danke mal für die 7 Dimensionen. Da würde ich natürlich aufs eine oder andere noch gerne genauer eingehen.
Gerne.
Weil mir schoss sofort, als du das Thema gesagt hast, Rollenvermischung, eine Situation in den Kopf, wo ich tatsächlich dabei war, dass jemand gesagt hat, hey, ich bin jetzt der Abteilungsleiter geworden, aber hey Leute, ich bin ja euer Kumpel, ich bin ja trotzdem noch der Thomas. Ja. Ist das so ein klares Beispiel? Achtung, du erkennst eigentlich deine Rolle nicht, du vermischst hier Dinge, die am Ende dir auf die Füße fallen werden?
Absolut. Und das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, weil ich sag mal, in meiner Identität, ich nenne es Identität, ja? In meiner Identität als Kollege würde ich natürlich anders arbeiten oder handeln als wie Führungskraft oder als Geschäftsführer. Und das sind auch unterschiedliche Rollen. Und wenn ich mir dessen nicht wirklich bewusst bin und das abgrenzen kann, zumindest für mich, dann wird es oft sehr diffus und dann ist auch für den anderen oft die Frage, spricht er jetzt als Freund zu mir oder als Vorgesetzter? Also das vermischt sich plötzlich Und ich habe da ein schönes Beispiel. Also arbeite da auch mit Unternehmen ja in Dresden zusammen. Und das sind drei Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen. Und die haben sich mal vor 15 Jahren circa gegründet als Freunde. Die hatten eine Idee, die waren gute Fachkräfte sozusagen und sind immer noch gute Fachkräfte. Aber haben sich eben gegründet. Und jetzt ist es aber oftmals schwierig. Spricht man jetzt gerade als Freund miteinander oder als Geschäftsführer in seiner Rolle mit der anderen Verantwortung, mit anderen Entscheidungsthemen? Und das zu vermischen ist ganz oft ein großes, großes Thema. Ja.
Da fallen mir jetzt so zwei Dinge zu ein. Zum einen dieser uralte Spruch, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Ja. Das könnte man sich vielleicht so als Leitlinie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Aber zum anderen auch, habe ich vor einigen Wochen hier jemand von der AOK gehabt. Auf C-Level würde man Unternehmen sagen. Das sind ja kein Unternehmen, da heißt es wahrscheinlich Direktor. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Lieber Volker, nimm es mir nicht übel. Da haben wir über Folgendes diskutiert. Muss eine Führungskraft ein Arschloch sein? Die Frage würde ich dir jetzt auch gerne mal stellen. Muss man sich, wenn man vom Kollegen zum Chef wird, muss man sich da auf einmal ändern? Muss man sagen, man führt sich jetzt ein, ich muss jetzt Distanz aufbauen? Oder wie würdest du die Sache angehen?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, es geht hier um Klarheit. Und zwar Klarheit in seiner Rolle, Klarheit über das, was ich in meiner Rolle auszufüllen habe. Und als Beispiel, wenn ich Geschäftsführer bin und im Sinne des Unternehmens eben die Entscheidung treffen muss, jemanden zu entlassen, weil vielleicht ein Projekt weggebrochen ist oder was auch immer, dann ist es in meiner Verantwortung und auch in meinem Entscheidungsbereich als Geschäftsführer, diese Entscheidung zu treffen. Als Mensch kann ich das trotzdem sehr bedauern, weil ich ihn mag oder weil er vielleicht verbunden ist oder so. Aber als Geschäftsführer habe ich die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, um es mal so deutlich zu sagen, diese Entscheidung zu treffen. Und da muss ich kein Arschloch sein, sondern das ist einfach eine Klarheit über die Rolle und über die 7 Dimensionen.
Ich glaube, ich würde noch tiefer einbauen wollen, René. Diese Klarheit über diese Rolle, das ist ja das eine, wenn ich die habe und sage, tut mir leid, du bist mein Schwager, aber wir schweißen zukünftig nichts mehr, du bist Schweißer, ich brauche dich nicht mehr.
Ja.
Und ich setze dich jetzt nicht irgendwie an den Empfangsposten der Sekretärin und schmeiß die für dich raus, weil du jetzt mein Schwager bist.
Ja.
Aber auf der anderen Seite braucht es nicht auch diese Klarheit bei dem Team,
das
ich führe? Muss dir das nicht auch klar sein?
Absolut. Also ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Und deswegen sage ich immer, ist natürlich ein bisschen klar verkürzt, aber ich sage immer, Führung scheitert nicht am Menschen, sie scheitern an der Architektur. Weil ich glaube, jeder in seiner Aufgabe, in seiner Rolle muss klar darüber sein, in was für einer Rolle bin ich? Welche Entscheidungen, welche Verantwortung habe ich? Wo sind Grenzen? Wo gibt es Konsequenzen für mein Tun und Handeln? Ja, was ist mein Systembeitrag? Und wenn das wirklich geklärt ist, hat man zumindest erstmal ein sehr, sehr solides Fundament. Und ich sage mal, die Führungsarchitektur ist wie ein Fundament. Und darauf baut dann wirklich Kommunikation auf und so weiter. Und das ist im Grunde für mich sozusagen wirklich die Ausgangsbasis, die Grundlage für gesunde Führung.
Da muss ich mal so einhaken, weil wenn ich auch da wieder sehe, was wird so hauptsächlich in sozialen Medien, auch vor allem natürlich LinkedIn vom Führungskräftecoach so propagandiert, sag ich jetzt mal, so ziemlich stark oder agitiert, zeichnet sich daher für mich ein sehr weiches Bild von Führungskräften aus. Mhm. Nett sein, höflich sein, alles hinterfragen, alles diskutieren, wo ich mich dann manchmal frage, sollen Führungskräfte eigentlich führen oder sollen sie irgendwas moderieren? Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, wir verlangen zu viel Moderation. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel bringen. Einer meiner allerersten Chefs vor über 30 Jahren, als ich angefangen habe und Nachwuchsführungskraft war, da bin ich da hingekommen, habe den kennengelernt und ich fand den sehr unangenehm als Mensch, persönlich. Ganz subjektive Einschätzung, laut, klare Ansagen, bumm. Zu den Mitarbeitern immer ganz klar, ich würde mal so sagen, man könnte sagen, harter Hund. Hat man das früher bezeichnet. Und trotzdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass er wahnsinnig beliebt ist bei seinen Mitarbeitern.
Ja.
Und ich habe dann natürlich die Mitarbeiter gefragt, wie mögt ihr den eigentlich alle so? Der ist auch immer so aufbrausend. Mhm. Dann sind, er ist nie verletzend. Mhm. Er vergreift sich nie im Ton. Er ist nie beleidigend. Mhm. Ja, er macht klare Ansagen. Wir wissen, woran wir sind. Er ist berechenbar.
Ja.
Und die hatten vorher einen Chef, da wussten sie nicht, wie ist der am Montag? Ist der auch am Dienstag noch so? Und hat der Mittwoch schon wieder eine andere Facette, die an den Tag legt? Verwechseln wir da häufig dieses Nettsein, diese Nettigkeit, dass wir sagen, wenn ich grundsätzlich ein gewisses Maß an Nettigkeit hat, ist gleich nicht empathisch?
Ja, also ich glaube, da gibt es echt viele Verwechslungen an der Stelle, weil ich glaube, Beziehung ist eine Grundlage, um miteinander natürlich überhaupt im Kontakt zu sein. Aber das Erste, was ich bestätigen kann, ich bin ja über 10 Jahre durch Deutschland getourt, habe verschiedene Unternehmen beraten und ich habe wirklich auch Geschäftsführer kennengelernt, wo ich gedacht habe, wie du gerade gesagt hast, das ist so ein harter Hund, der ist irgendwie sehr stringent und sehr, so, also diese Klarheit, die manche haben, die wird manchmal mit einer gewissen Brutalität verwechselt. Das, ich glaube, das ist eine Vermischung. Aber genau diese Unternehmen haben fast null Fluktuation gehabt, weil die Mitarbeiter immer wussten, was ist los. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem mit einem Geschäftsführer bin ich in ein Meeting gegangen und da hat er eine Entscheidung getroffen und dann gab es 3, 4 berechtigte Rückfragen dazu und plötzlich sagt er, ja, okay, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. So, das ist keine Entscheidung und niemand wusste jetzt, was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Ne? Und das ist einfach so eine Unsicherheit und die mögen wir Menschen überhaupt nicht. Ne? Und deswegen ist so eine Klarheit in der eigenen Rolle und das, was ich sozusagen auch sagen will und was ich an meine Mitarbeiter zum Beispiel richte, essentiell wichtig. Und es hat nichts mit Arschlochsein zu tun oder Brutalität, sondern mit einer Klarheit.
Ich glaube, es müssen ja auch Ende Entscheidungen getroffen werden. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man Entscheidungen trifft.
Ja.
Die können im Zweifelsfall auch falsch sein, aber man kann jede falsche Entscheidung
absolut. In
der Regel korrigieren.
Ja.
Nicht entscheiden ist ja auch eine Entscheidung.
Absolut.
Und ich frage mich tatsächlich immer, weil ich das auch im Marketing, in meiner Beratung immer sehe, warum entscheidet ihr euch jetzt nicht, das zu tun? Warum wollt ihr noch eine Schleife gehen?
Ja.
Ja, warum wollt ihr da irgendwie den perfekten Kampagne aufsetzen, anstatt einfach loszulegen? Häufig habe ich für mich die Erkenntnis gewonnen, dieses Nicht-Entscheiden passiert aufgrund, dass man Angst vor Konsequenzen hat.
Genau. Und absolut, das ist ein wichtiger Punkt, Angst vor Konsequenzen, also die Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln und Tun. Also da braucht es auch manchmal Mut einfach. Ne? Dann will man aber manchmal auch Beziehungen gefährden, ne? Weil andere eine andere Meinung haben und eigentlich wäre es meine Verantwortung, es wäre mein Entscheidungsraum, aber der andere hat eine andere Meinung und jetzt merke ich so innerlich diesen Konflikt, jetzt will ich ihm nicht widersprechen, will die Beziehung nicht gefährden, also wird die Entscheidung vertagt. Und das ist einfach auch ein großes Thema, Christian, was ich auch, glaube ich, immer wieder versuche, in Zahlen darzustellen, was das eigentlich wirklich kostet, weil das sind Kosten, Entscheidungen zu vertagen. Die sind natürlich, tauchen in keiner BWA auf. Ne? Die sind nicht, da gibt es keine Kostenstelle dafür. Aber was das bedeutet für ein Unternehmen, Entscheidungen zu vertagen, Unsicherheit bei den Mitarbeitern auszulösen. Ich habe jetzt ein Unternehmen gehabt, die haben eine Entscheidung über ein Produkt über ein halbes Jahr vertagt, weil sie einfach nur wussten, wie gehen wir damit um? Wir haben schon so viel investiert, es tut weh und eigentlich, und wir gucken mal und so weiter. Und das Ding läuft ein halbes Jahr weiter, da arbeiten 3 Mitarbeiter dran und dann irgendwann wird es doch eingestampft. Und diese Kosten sind immens. Ja.
Ja, also ich bin ja auch der Meinung, es sollte so ein virtuelles Konto geben in der Buchhaltung für Opportunitätskosten.
Absolut.
Gerade was passiert, wenn man nicht entscheidet. Ich erlebe das ganz oft im Marketingbereich, dann mit Kampagnen. Ja, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben, jetzt müssen wir es durchziehen. Nee, warum? Warum willst du der Verlorenen eine Million noch eine Million hinterher schmeißen?
Ja.
Warum willst du das tun? Aber ich möchte mal auf die Beziehungsebene kommen.
Ja,
ich glaube, das finde ich, ist ja gerade für die Führungskräfte, glaube ich, vielleicht sogar ein ganz, ganz starker Punkt, der sie auch ein Stück weit belastet.
Ja.
Wenn sie sich anfangen müssen, Gedanken zu machen, hör mal, wenn ich dem jetzt auf die Füße trete oder dem mal eine Ansage mache, bis hin auch manchmal, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen müssen.
Absolut, ja.
Ja, also das Instrument der Abmahnung ist ja nicht zum Spaß von toxischen Chefs gemacht worden, sondern tatsächlich einfach zu zeigen, hey, deine Leistung entspricht nicht dem, was wir hier vereinbart haben.
Ja.
Wenn ich dann sagen muss, okay, ich muss das beim Bruder meiner Frau machen und mir dann Gedanken mache, was erwartet mich heute Abend am Abendbrottisch oder muss ich heute auf der Couch schlafen, weil ich im Bruder einen reingehauen habe. Ist das tatsächlich so belastend und gibt es da Punkte, wo du sagen kannst, wie man damit umgehen kann?
Also ich glaube, genau der Punkt ist wichtig, dass du, und es ist gut, dass du nochmal nachhakst, sag das einmal. Ich glaube, die Beziehungsebene ist natürlich ein wesentlicher Punkt, logischerweise. Und wir tun, glaube ich, ganz viel, um diese Beziehungsebene nicht zu gefährden. gleichzeitig fügen wir dem Gesamtunternehmen oftmals damit einen ganz großen Schaden zu. Und ich habe jetzt vor kurzem mit einem Geschäftsführer gearbeitet und da ging es auch um Entscheidungen zu einem Mitarbeiter. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, sag mal, willst du führen oder willst du gefallen? Und da war wirklich erstmal so eine Minute mindestens Ruhe. Und hat überlegt und überlegt. Und plötzlich grinst er mich so an mit so einem schelmischen Grinsen und sagt, scheiße, du hast recht. Und das ist wirklich so die Frage, sich auch mal wieder zu stellen, bei meinen Entscheidungen, warum treffe ich diese Entscheidung zum Beispiel nicht, für oder gegen? Wem will ich gerade vielleicht gefallen? Wem will ich gerade nicht wehtun? Und sich dann wieder auf seine Rolle, auf seine Aufgabe, auf seine Verantwortung, auf seinen Entscheidungsraum zu besinnen, das ist wirklich sehr hilfreich an der Stelle. Und deswegen auch so diese Entscheidungsarchitektur, die kommt erstmal sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr strukturell daher. Und das hat tatsächlich auch einen Vorteil, deswegen nutze ich die auch so, weil erstmal auch Emotionen rausgenommen werden aus vielen Dingen. Ne? Ja. Das ist erstmal eine ganz nüchterne Entscheidung aus meiner Rolle heraus. Und dann kommt natürlich die menschliche Komponente dazu, ohne Frage.
Ja. Da fällt mir ganz spontan wieder ein Beispiel zu ein. Das ist jetzt auch schon fast 35, fast 40 Jahre her. Ja, war ich noch in der Ausbildung. Ich komme ja von der Küste, Schiffbauindustrie. Der ein oder andere mag sich noch erinnern. Große Werftenkrise damals. Ganz, ganz viele Arbeitsplätze sind im Schiffbau verloren gegangen. Und es gab viele Restrukturierungsmaßnahmen. Und da kam ein neuer Geschäftsführer, den man geholt hatte, das Unternehmen ja zu sanieren. Ja, und da gab es eine große Betriebsversammlung mit Betriebsrat, allen Mitarbeitern und Stichwort Sozialpläne und all drum und dran, kennt man. Und der Satz ist jetzt wirklich 4 Jahrzehnte her, aber der Satz ist mir immer noch im Ohr. Er sagt dann auf einmal, eins sage ich direkt, mit werdenden Müttern und Behinderten kann man kein Unternehmen führen. Und du konntest in diesem Saal, da saßen bestimmt 1000 Mitarbeiter drin, du konntest eine Stecknadel fallen hören. Und alle so, was ist das für ein Arsch? Ja, was ist da für Empathie los und so? Und ich habe den dann später mal so kennengelernt, der hat sich auch mit uns Auszubildenden unterhalten, der war total nett. Es war ein total netter Mensch. Ja. Und hat halt gesagt, ja, der hat halt mal eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen, ja, weil es auch so ist. Ja. Und wenn man darüber nachdenkt, ganz sachlich, ja, hat er ja recht.
Ja. Ja. Und Christian, das ist, ich glaube, wirklich ein ganz entscheidender Punkt auch in meiner Arbeit, was ich ganz oft feststelle, dass eben man sitzt in einem Meeting, man hat eigentlich so seine eigene Wahrheit, aber die wird einfach von dem Geschäftsführer oder von der Führungskraft nicht ausgesprochen, weil der innere Konflikt natürlich da ist, okay, das wird jetzt echt unbequem für mich und für die anderen und keine Ahnung, was da jetzt daraus passiert, wie die reagieren und so weiter. Und genau aus dieser unbequemen Wahrheit heraus wird dann diese Entscheidung zum Beispiel verschoben. Das ist tatsächlich ein Riesenthema und ich glaube, das ist als Führungskraft ist das ein Thema, wo ich mich mit beschäftigen sollte oder muss, würde ich fast sagen. Ja. Ja. Weil wenn das unbewusst abläuft, diese Muster unbewusst natürlich ablaufen, dann ist es für ein Unternehmen oftmals wirklich sehr zum Nachteil.
Ja, also wir müssen vielleicht mal hier so als Disclaimer einschieben, es geht nicht darum, dass wir sagen, Führungskräfte sollen nicht nett sein oder nicht wertschätzend sein. Das hat gar nichts damit zu tun. Aber was mir jetzt so gerade spontan durch den Kopf geht in den Sinn kommt, ist nach dem Motto, Führungskräfte müssen mehr unbequem sein.
Ja.
Würdest du das auch unterschreiben?
Ich hatte gerade, wo du angefangen hast, habe ich gedacht, Führungskräfte müssen auch mal unbequem sein. Und ich finde auch, das ist eine Aufgabe, dass man sich den anderen auch zumutet in seiner Rolle. Das ist nun mal, also es ist einfach die Aufgabe. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich eingangs sagte, wenn eine Fachkraft zur Führungskraft wird, dann muss sie genau diese Entscheidung, diese oft unbequemen Entscheidungen treffen. Und das wollen viele Menschen einfach nicht. Und deswegen ist zum Beispiel auch in der Führungsarchitektur bei der Identität eine Frage, möchte ich diese Rolle mit allen Konsequenzen wirklich tragen und ausführen? Und ehrlich, wenn ich diese Frage im Vortrag stelle, da fliegen ne, alle Hände hoch, da kommen vielleicht 2, 3 Hände, ne? Weil da gibt es natürlich so ein Jein.
Ja.
Also gerne Geschäftsführer oder gerne Führungskraft mit allen Titeln und Mitteln, aber unbequeme Entscheidungen.
Ich würde jetzt mal drauf kommen, ich glaube ganz, ganz viele, die uns hier zuhören, ja, fühlen sich enttappt, entweder als Führungskraft, ja, und überlegen sich, okay, wie kann ich ab morgen unbequem sein? Oder auch der ein oder andere Geschäftsführer, der sagt, ich sollte mich mal damit tatsächlich ein bisschen näher auseinandersetzen, weil all das, was die beiden Jungs also von sich gegeben haben, entdecke ich in der einen oder anderen Nuance auch in meinem Arbeitsalltag. Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt sitzt und sich so ein Stück weit erkennt und die Dinge in Angriff nehmen würde? Was sollte ein Geschäftsführer tun, außer dass die nächste Stellenausschreibung heißt, ich suche eine unbequeme Führungskraft?
Ja, okay. Also wie gesagt, so unbequem, zu dem Unbequem nochmal ganz kurz vielleicht. Das bedeutet wirklich eben auch Entscheidungen zu treffen, die in meiner Rolle sind und die sind für andere unbequem. Das oder können unbequem sein, das liegt in der Natur der Sache. Also ich glaube, das nochmal klar zu haben. Und wenn du auf diese Frage, die du gerade gestellt hast, ich glaube erstmal überhaupt nicht in Lösungen zu denken. Also wir sind ja oft so, dass wir schnell, okay, und wie machen wir das jetzt dann? Sofort in dieses Lösungsdenken zu gehen, sondern erstmal vielleicht ganz ehrlich zu sein, nüchtern zu werden, zu sagen, okay, was gibt es gerade in meiner Arbeit, was schwierig ist, wo sich etwas aufgestaut hat, wo es Konflikte gibt und so weiter. Und dann mal ganz ehrlich und nüchtern drauf zu schauen und für sich ehrlich zu sein, warum habe ich es bisher noch nicht gelöst? Dann, also das zu den Ehrlichkeit zu sich selbst, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Ne?
Ja. Vielleicht noch abschließend, man muss natürlich auch führen, haben wir festgestellt, ist ein Handwerk und man muss natürlich auch jemanden, den ich beauftrage mit diesem Handwerk, auch die dazu befähigen. Was mir jetzt wirklich in den Kopf geht, du musst auch das Team befähigen.
Genau.
Also vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man nicht nur Führungskräfteseminare macht für Führungskräfte, sondern auch mal Führungskräfteseminare in Anführungsstrichen auch mal für Teams macht und auch dem mal genau dieses Bild darstellt, hey, guck mal, das war euer Kollege, der ist jetzt eure Führungskraft, der hat eine andere Rolle. Ja, und der hat auch eine andere Aufgabe. Und deswegen wird es vielleicht bei euch jetzt auch scheinbar unbequem, aber am Ende ist es nur für euren Guten.
Ja. Ja, und auch ein Verständnis dafür, ne, dass der in einer anderen Rolle ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist eine Bewusstseinsentwicklung sozusagen, könnte man sagen. Und deswegen, du hast ja erst die Frage gestellt, muss der Gegenüber das auch wissen? Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für alle, ne? Dass alle Bescheid wissen, in was für einem System bewegen wir uns, wo sind meine Verantwortung, wo sind meine Entscheidungen, wo gibt's Grenzen, wo gibt's Konsequenzen, das haben wir gerade angesprochen. Also ist auch ein sehr unbeliebtes Thema, Konsequenzen einzuhalten, ja, und durchzusetzen als Führungskraft. Aber das gehört alles dazu, das ist oftmals eben unbequem.
Ja, vielen, vielen Dank. René, das war klar, direkt, ohne Umwege, Architektur. Und wir haben jetzt, glaube ich, zum Schluss auch noch den Bogen gespannt zur Unternehmenskultur, zur Führungskultur.
Ja.
Weil es eben auch zur Führungskultur zählt, diese Architektur.
Ja.
Ja, sag ich mal, ganz klar darzustellen, allen Mitarbeitern im Unternehmen, denen, die führen sollen und denen, die geführt werden sollen.
Christian, da noch ein Satz dazu. Ich glaube sogar, diese Kultur, die Unternehmenskultur, die entwickelt sich aus der Architektur und nicht umgekehrt. Ja, also wie die Architektur gebaut ist, so entwickelt sich auch die Kultur. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, sehr schöner Schlusssatz. Den würde ich einfach nur vielleicht kurz ergänzen wollen mit der Aussage, Führungsarchitektur ist kein Soft-Thema, keine Soft-Skills, sondern Hard-Skills, denn sie finden sich in den Unternehmenskosten wieder, wenn auch nicht direkt ablesbar als eine Kennziffer. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage, wie gut die Führungsarchitekturunternehmen gestaltet ist. René, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Vielen Dank.
Und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Mittelstand hautnah. Wenn dir dieser Austausch Mehrwert gebracht hat, dann abonniere den Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst. Und wenn du Menschen kennst, die Verantwortung im Mittelstand tragen, Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte, dann teile diese Folge gern weiter. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.